Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Er sagte: Ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich gesucht, um Dienste, Segnungen und Gaben zu erhalten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Bereich in ihrem Geist, der dadurch nie ausgefüllt wurde und der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur zu mir. Diese sind es, zu denen ich dich sende. Denn ich möchte nicht, dass sie so wie du Jahre brauchen, um zu mir zu kommen, weil es in der Zeit, in der du dich danach sehntest, niemanden gab, dir zu zeigen, wie es möglich ist. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Trainingsdienst, der zum Leib Christi gesandt wurde. Heute werde ich über die Umkehr von toten Werken sprechen. Diese Botschaft ist besonders für diejenigen, die ein Herz für Gott haben und für sein Erscheinen bereit sein wollen. Diese Botschaft ist denen gewidmet, die Gottes Plan in ihrem Leben in der verbleibenden Zeit erfüllen wollen. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 6, Vers 1: Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Die Umkehr von toten Werken ist Teil deiner ersten Werke. Also musst du dieses Fundament richtig legen, bevor du beginnst. Ein starkes Fundament beinhaltet drei Dinge. Erstens, die Lehre von Christus. Zweitens, Umkehr von toten Werken. Und drittens, Glaube an Gott. Einige gehen zurück, um tote Werke zu tun, kurz nachdem sie wiedergeboren sind. Denn sie haben Jesus nie zum Herrn gemacht und sie glauben auch nun nicht. Paulus schrieb in Römer 12, Verse 1 bis 2: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es ist möglich, den vollkommenen Willen Gottes zu tun, indem man Jesus zum Herrn macht. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, Vers 12, das Johannes-Evangelium Kapitel 1, Vers 12: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Du kannst nur das tun, was Gott durch den Geist verlangt, wenn du an seinen Namen oder seine Autorität glaubst. Wenn du nicht an seine Fähigkeit glaubst, wirst du am Ende stattdessen deine eigenen Werke tun. Wenn du immer noch tote Werke tust, solltest du Buße tun. Es gibt ein Gericht ganz am Ende. Wir lesen in der Offenbarung Kapitel 20, in den Versen 12 und 13. Offenbarung 20, Vers 12: Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Wenn du glaubst, dass deine Werke, die du in diesem Leben getan hast, gut genug sind, werden sie in diesem letzten Gericht geprüft werden. Wenn diese im Fleisch getan wurden, werden sie nicht gut genug sein. Paulus schrieb darüber in Römer 8, Vers 8: und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wenn du darauf bestehst, dass deine Werke gut genug sind und du keine Buße für tote Werke tust, wirst du in diesem Gericht sein. Jedes Werk, von dem du glaubst, dass es gut ist, wird im Gericht am letzten Tag verlesen werden. Im Himmel wird eine Aufzeichnung über alles geführt, was du in diesem Leben getan hast. Habe keinen Zweifel daran. Gott ist nicht durch Speicherplatz begrenzt, um all diese Informationen aufzubewahren. Und er ist auch nicht auf einen Computer angewiesen. Jesus sagte in Matthäus 10, Vers 30, bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Faule Gläubige hoffen, dass sie am Ende ihres Lebens den Himmel erreichen können, indem sie ein aufrichtiges Gebet sprechen, das Gott glücklich macht. Dies ist ein sehr beliebter Glaube, besonders unter bequemen, wiedergeborenen Gläubigen. Dies basiert auf der Annahme, dass Gott keine Aufzeichnungen führt und Details vergisst. Sie glauben, dass er ein richtig formuliertes, religiöses und aufrichtiges Gebet annehmen wird, das all die Zeiten wieder gut macht, in denen sie faul waren und im Fleisch auf der breiten Straße lebten, die ins Verderben führt. Diejenigen auf dem breiten Weg hören auf ihre Emotionen und Gefühle und glauben, dass sie vollkommen ehrlich zu sich selbst sind. Aber in Wirklichkeit täuschen sie sich selbst. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 7, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht. Und kann es auch nicht. Wenn also dein Sinn nicht komplett und vollständig erneuert wurde und du beständig im Reich Gottes lebst, hörst du eigentlich auf eine falsche Stimme. Paulus schrieb in 2. Korinther 10, Vers 7, schaut ihr auf das, was vor Augen liegt? Wenn jemand von sich selbst überzeugt ist, dass er Christus angehört, so möge er andererseits von sich selbst aus den Schluss ziehen, dass gleich wie er Christus angehört, so auch wir Christus angehören. Paulus war ein Beispiel für jemanden, der seinen Sinn erneuert hatte, indem er Christus täglich auf dem schmalen Weg folgte und er verließ sich nicht auf Äußerlichkeiten. Ich glaube, dass jeder Mensch, der Jesus jetzt nicht zum Herrn macht, in diesem Endgericht sein wird. Du kannst Jesus Herr nennen, wenn niemand zuhört. Aber in diesen letzten Tagen wirst du Jesus Herr nennen müssen, wenn die Verfolgung beginnt. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 10, Verse 32 und 33. Ich lese aus Matthäus Kapitel 10, Vers 32. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Viele Christen haben den Herrn bereits verleugnet, um das zu tun, was sie im Fleisch tun wollen. Paulus schrieb in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn du das Fleisch nicht magst, gehorche dem Geist und wandle im Geist. Paulus schrieb in Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Dein Verstand und dein Fleisch werden dich verraten. Eva hat eine falsche Entscheidung getroffen. Wir lesen darüber in 1. Mose Kapitel 3 und ich lese die Verse 6 bis 10. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, Wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Adam und Eva sündigten gegen Gott und machten für sich selbst etwas anderes, um ihre Blöße vor Gott wegzunehmen. Wir lesen in Jesaja 30, Vers 1. Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen, und Bündnisse abschließen ohne meinen Geist und so Sünde auf Sünde häufen. Sich zu verstecken bringt nur Trübsal. Wir lesen im Buch Jesaja Kapitel 29, Verse 13 bis 16. Jesaja 29, Vers 13. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen. Und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen. Die sprechen, wer sieht uns? Oder wer kennt uns? O eure Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen? Er hat mich nicht gemacht. Oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen? Er versteht es nicht. Die Zeit läuft ab, wenn Menschen ihn in der Gemeinde einfach nur Herr nennen und dem Geist Christi nicht gehorchen. Das ist eine Verspottung Gottes. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden zurückbleiben, die Jesus Herr nennen und dennoch weiterhin ihren Verstand gebrauchen, um Entscheidungen zu treffen. Wenn die Weisen nicht mehr wissen, was sie tun sollen und das Lernen der Klugen vergessen ist, läuft die Zeit ab. Jesus sagte in Matthäus 23, Vers 27, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. Das Wort Wehe bei Strong's Nummer 3759, es ist ein primärer Ausruf des Kummers oder der Trübsal. Wehe, wehe, ach. Du kannst durch Überführung und Buße von der Ungerechtigkeit abkehren, indem du im Licht lebst und dich vom Geist leiten lässt. Während du ihm folgst, lernst du auch und erkennst mehr und mehr, was in der Vergangenheit vom Fleisch gelenkt wurde. Halte diesen Prozess nicht auf und verstecke dich stattdessen. Jesus sagte in Johannes 3, Verse 19 bis 21. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Wie ist deine Einstellung zum Licht? Paulus schreibt in Hebräer 4, Vers 12 und 13, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Du kannst dich sowieso nicht vor Gott verstecken. Deshalb ist es besser, Korrektur zu ertragen und Buße zu tun. Paulus schrieb in Hebräer 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Er sorgt für alles andere, was du brauchst, um zu gehorchen, denn er ist Gott und er ist das Wort. Es gibt also keine Entschuldigung mehr dafür, seinen Befehlen nicht zu gehorchen oder seinen Anweisungen nicht zu folgen. Dein Teil ist es, Buße zu tun und zu glauben. Paulus schrieb in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wenn du zu Gott kommst, musst du glauben, dass er Gott ist. Er wird dich belohnen, wenn du ihn gewissenhaft suchst. Er hat keine zwei Standards. Gott ist Liebe, aber er ist auch Licht. In 1. Mose 3, Vers 10 versteckte sich Adam aus Angst. Durch Sünde hatte Adam die Gemeinschaft und Intimität mit Gott verloren, die er am Anfang erlebt hatte. Seine Gefühle wurden berührt und er hörte auf seine Gefühle und versteckte sich. Jesus sagte in Offenbarung Kapitel 3, und ich lese die Verse 14 bis 17. Offenbarung 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Dieses Urteil wurde gegen eine Gemeinde gefällt. Aber wenn du lauwarm und bequem in dieser Welt bist, wirst auch du Buße tun müssen. Ansonsten wird sich Jesus Christus bei der Gemeinde von Laodicea entschuldigen müssen und ich glaube nicht, dass er das tun wird. Gott hat immer recht. David schrieb in Psalm 51, und ich lese die Verse 4 bis 6. Psalm 51, Vers 4. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest, und rein dastehst, wenn du richtest. Jetzt ist die Zeit, mit Gott ins Reine zu kommen, bevor es zu spät ist. Jesus fuhr fort in Offenbarung 3, und ich lese die Verse 18 bis 20. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wenn du Buße tust, wie Jesus hier sagt, deine ersten Werke richtig tust und wieder zurückkehrst, seine Stimme zu hören und zu gehorchen und die Tür zu deinem Herzen öffnest, wird er zu dir kommen. Dann wird die Vertrautheit wiederhergestellt. Sie wird nicht wiederhergestellt, indem du ihn zu deinem Retter machst. Buße muss das Tun von Werken des Glaubens beinhalten. Die Werke, die du für ihn tust, werden auch vorher im Feuer geprüft, um sicher zu sein, von welcher Art sie sind. Paulus schrieb in 1. Korinther 3, und ich fange an mit 13 und lese durch bis 15. 1. Korinther 3, Vers 13. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag wird es zeigen, weil es durch Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wenn du Christus folgst, findest du heraus, ob die Werke, die du tust, noch tote Werke sind oder nicht, sodass du Zeit hast, Buße zu tun und stattdessen etwas zu tun, das annehmbar ist. Du kannst die Geschichte von Kain und Abel in 1. Mose lesen. Johannes schrieb in 1. Johannes 3, Vers 12, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Kain war eifersüchtig auf seinen Bruder. Du kannst keine Werke darbringen, wenn du deinen eigenen Bruder in Christus hast und leicht zornig wirst. Wir lesen auch in Judas 1, Verse 11 und 12. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Wenn du reich bist, Geld und große Versammlungen mit Essen, das den Armen gegeben wird, liebst, dann denke nicht, dass du dem Gericht entgehst, auch wenn du Jesus als Herrn anrufst. Wir lesen im Buch Jesaja 17, Vers 12, wehe, ein Toben vieler Völker, die toben wie das Meer, und ein Rauschen von Völkern, die wie mächtige Wasser rauschen. Umkehr von toten Werken bedeutet, dass du die Werke tust, die er geplant hat. Und das kann auch ein wenig Leiden beinhalten. Petrus erklärt das in 1. Petrus Kapitel 4 in den Versen 16 bis 18. 1. Petrus 4, Vers 16. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Wenn du jetzt durch das Gericht und die Züchtigung gehst, dann wird es am Ende nicht geschehen. Diejenigen, die dem Evangelium nicht gehorchen, sind in Gefahr, denn das Gericht, dem sie gegenüberstehen, findet erst am Ende statt und sie haben keine Zeit mehr zur Buße. Wenn du also jetzt nicht Buße tust, wenn du korrigiert wirst, dann hat das Konsequenzen. Paulus schrieb in Philipper 2, Vers 12, darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Dies war eine Gemeinde, die lernte, dem Geist sofort zu gehorchen. In der Amplified Bible steht in Philipper 2, Vers 12, so denn, meine Lieben, so wie ihr immer meine Anweisungen mit Begeisterung befolgt habt, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, fahrt fort, euer Heil zu erarbeiten. Das heißt, das Ziel zu kultivieren, auszuführen und vollständig zu vollenden, mit Ehrfurcht und Furcht und Zittern, Selbstvertrauen, mit ernster Vorsicht, Zärtlichkeit des Gewissens, Wachsamkeit gegen Versuchung, ängstliches Scheuen vor allem, was Gott beleidigen und den Namen Christi in Verruf bringen könnte. Du musst belehrbar sein und geistlich lernen, denn sonst wirst du mit deinem Verstand weiterhin tote Werke tun. Paulus sprach über Jesus und schrieb in Titus 2, Vers 14, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Er kann dich vollständig erlösen, wenn du ihn zum Herrn machst. Du sollst deine Errettung durch den Geist mit ausgezeichneten Werken vollenden, die Gott wohlgefällig sind. Paulus schrieb auch in 2. Timotheus 1, Vers 9, Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Er ist der Herr. Er hat dich hierher geschickt und daher kennt er den Plan. Lass dich nicht von deinen Emotionen und Gefühlen leiten, sondern nimm Kontakt zu Gott auf und höre auf ihn. Die Werke, die du jetzt nach der Errettung tust, sind die, die er für dich geplant hat. Und sie sind einfach, wenn du dich ihm unterordnest. Paulus schrieb in Epheser 2, in den Versen 8 bis 10. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Du kannst nicht durch irgendwelche Werke ohne Gott gerettet werden, sonst könntest du dich rühmen. Du wurdest in Sünde geboren und deine Seele ist wie eine Batterie im Innern, der Strom ausgeht, weil sie nicht mit ihm verbunden ist. Deine Seele wird auch zerstört, indem du deinen Verstand befragst. Deine Seele wurde geschaffen, um von Gott zu hören. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27 und 28, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wenn du gerettet werden könntest, indem du tote Werke tust, würdest du keinen Erretter mehr brauchen und Christus wäre umsonst gestorben. Aber sein Tod am Kreuz von Golgatha hat dich wieder mit Gott verbunden. Nur die, die seine Stimme hören und ihr gehorchen, werden nicht umkommen. Täusche dich nicht. Paulus schrieb auch in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Paulus war das Werk Christi und er war verwandelt worden. Das Alte sollte vergehen und alles sollte neu werden. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 15, Verse 7 bis 9, das Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 7. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Einige Denominationen lehnen Christus und seine Lehre ab und kommen stattdessen mit Geboten von Menschen daher. Du wirst von toten Werken umkehren und dich ganz auf den Heiligen Geist verlassen, der dich leitet, wenn du heiß für Jesus bist. Der Heilige Geist ist der Geist von Christus. Im Neuen Testament gab es einige Juden, die nichts vom Heiligen Geist wussten, aber trotzdem bußfertig waren. Wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 19, Verse 1 bis 7. Apostelgeschichte 19, Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt, an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Die Taufe des Johannes war eine Taufe der Buße für die Juden, um sich bereit zu machen. Alle anderen Juden lehnten Christus ab und kreuzigten ihn. Wir lesen in Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Juden haben Christus nicht als ihren Herrn angenommen. Diejenigen, die Jesus annehmen, folgen ihm, nicht einem Regelwerk. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 15. Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, es waren aber etwa 120 Personen beisammen. Die Menschenmassen waren gegangen und nur 120 hatten Christus nicht verleugnet und folgten immer noch den Anweisungen von Jesus Christus. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Die erste Lektion für diese Jünger war, zu warten. Sie sollten Jünger machen und sehen, wie sie den Heiligen Geist auf die gleiche Weise erfahren. Du sollst nichts ohne den Heiligen Geist tun. Jedes Mal, wenn du Gott ungehorsam bist, musst du zuerst ins Fleisch gegangen sein. Jakobus schrieb in Jakobus 1, Vers 14, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Es ist möglich, das Fleisch zu töten. Paulus schrieb in Römer 6, Verse 10 bis 13. Römer 6, Vers 10. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Die Amplified Bibel besagt in Römer 6, Vers 10, denn durch den Tod, den er starb, ist er der Sünde gestorben, hat seine Beziehung zu ihr aufgegeben, ein für alle Mal, und das Leben, das er lebt, lebt er für Gott in ununterbrochener Gemeinschaft mit ihm. Erachte dich selbst für tot, indem du dich nicht auf dich selbst, deine Emotionen und Gefühle und deinen eigenen Verstand hörst. Diene Gott vollständig, indem du dich selbst verleugnest und täglich dein Kreuz auf dich nimmst. Es ist nicht ausreichend, nur zu denken, dass dein Fleisch tot ist oder nur ein Gebet zu sprechen. Das Wort sich betrachten bei Strong's ist 3049 in der Zwischenstimme von einem anderen Wort. Eine Bestandsaufnahme machen, schätzen, schlussfolgern, aufzählen, verachten, schätzen, zuschreiben, legen, zählen, begründen, vermuten. Sich betrachten bedeutet, eine Bestandsaufnahme zu machen. Beginne damit, eine Liste aller Wege zu erstellen, auf denen das Fleisch Zugang zu deinem Willen hat. Dann beginne damit, jeden Bereich, der das Fleisch nährt, durch Enthaltsamkeit abzuschotten. Du solltest misstrauisch sein gegenüber Aktivitäten, die du in der Vergangenheit genossen hast, ohne den Herrn zu fragen, denn diese werden mit ziemlicher Sicherheit das Fleisch gestärkt haben. Wenn du anfängst, mit Gott zu streiten und sagst, dass dies und jenes in Ordnung ist, dann wirst du das Fleisch nicht töten. Paulus schrieb in Galater 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wir wurden geschaffen, um Christus zu dienen. Das ist wahre Freiheit. Wenn du etwas anderes tust als Gottes vollkommenen Willen, wirst du damit kämpfen und das Leben wird nicht einfach und voller Trübsal sein. Wenn du versuchst, das Fleisch zu töten, ordne dich Gott oder jemand anderem unter, von dem du weißt, dass er Christus nachfolgt und sein Fleisch getötet hat. Diejenigen, die sich das Recht vorbehalten, zu tun, was sie wollen, werden das Fleisch niemals töten. Galater 5,13 besagt in einer anderen Übersetzung, es ist absolut klar, dass Gott dich zu einem freien Leben berufen hat. Achte nur darauf, dass du diese Freiheit nicht als die Ausrede benutzt, um zu tun, was du tun willst und deine Freiheit zu zerstören. Nutze vielmehr deine Freiheit, um einander in Liebe zu dienen, so wächst die Freiheit. Nutze stattdessen deine Freiheit, dich in allen Dingen vom Geist leiten zu lassen, und das Fleisch wird sterben. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Dein Leben hängt davon ab, dass du das Fleisch tötest, damit du auch Christus gehorchen kannst. Wenn du das Fleisch ignorierst, wird es verärgert sein. Es wird vielleicht schreien und etwas Aufmerksamkeit fordern, aber du ignorierst es. Das ist ein Teil des Tötens des Fleisches. Gehe also nicht wieder dahin zurück, auf es zu hören. Du musst dich entscheiden, von nun an durch den Geist zu leben, auch wenn das Fleisch nicht in allen Bereichen völlig tot ist. Paulus schrieb in Epheser 4, Vers 24, und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Du hörst auf die alte Natur zu hören, indem du die neue Natur anziehst. Je lauter die fleischliche Natur schreit, desto mehr ist sie am Sterben. Hab kein Erbarmen. Jesus ist unser Beispiel für Selbstverleugnung und Überwindung. Paulus schrieb in Kolosser 2, Vers 14 und 15, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Jesus war ein Diener und starb für die ganze Menschheit, nicht nur für diejenigen, die an ihn glaubten. Er starb, um jedem die Möglichkeit zu geben, gerettet zu werden. Um dieses Werk zu tun, dachte er nicht nach, sondern gehorchte einfach und hatte keine Beziehung zur Sünde, indem er nicht seinem eigenen Verstand nachgab oder seinen eigenen Willen befragte. Jesus sagte in Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Indem du Jesus zum Herrn machst und dem Geist gehorchst, wirst du gerettet. Paulus schrieb in Apostelgeschichte 16, Vers 31, sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. In der Amplified Bible steht in der gleichen Schriftstelle, glaube an den Herrn Jesus Christus, gib dich ihm hin, nimm dich aus deiner eigenen Fürsorge und vertraue dich seiner Fürsorge an und du wirst gerettet werden. Du musst an den Herrn Jesus Christus glauben, um gerettet zu werden. Es gibt keine Möglichkeit, Jesus einfach nur als deinen Erretter anzunehmen. Wenn du an den Erretter Jesus Christus glaubst und immer noch tust, was du willst, wirst du zurückgelassen werden. Wenn du glaubst und ihn als Herrn deines Lebens annimmst, gibt es drei Dinge, die du tun wirst. Erstens, du wirst dich ihm hingeben und ihn als Herrn einsetzen. Zweitens, nicht auf dein eigenes Wohlbefinden und deine Bequemlichkeit in dieser vergänglichen Welt achten. Und drittens, auf jede seiner Anweisungen durch den Heiligen Geist hören, damit er sich voll und ganz um dich kümmern und dich bewahren kann. Du musst wissen, dass es nichts Gutes in dir gibt. Paulus schrieb in Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Dein Fundament sollte auch die Lehre Christi und den Glauben an Gott beinhalten. Und Jesus sagte in Lukas 9, Verse 23 bis 26, Lukas 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Jesus lehrte in diesem Vers zwei Dinge, die du tun solltest, um Christus nachzufolgen. Hast du in letzter Zeit eine solche Botschaft in der Gemeinde gehört? Dies sind die Lehren Christi, die in der Bibel mehrmals wiederholt werden. Jesus durch ein Gebet zu deinem Retter zu machen, wird dich nicht retten. Das steht hier nicht auf dem Programm. Du musst dein Leben für ihn verlieren, oder du wirst ein Verworfener sein. Petrus schrieb in Apostelgeschichte 2, Vers 40. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Es gibt eine Verdorbenheit in dieser Welt durch das natürliche System des Lernens, und so ist der Teufel auch in die Gemeinde gelangt. Der Teufel sprach die sogenannten christlichen Leiter an, die wie Eva im Garten Eden Weisheit wollten, aber nicht bereit waren, den Preis dafür zu bezahlen. Eva wurde in Versuchung geführt und nahm stattdessen von der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es gibt keine Abkürzung zur Heiligkeit. Entweder bist du auf dem schmalen Weg oder du wirst verloren gehen. Paulus schrieb in Epheser 5, Vers 11: Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Die Gemeinden müssen heute Buße davon tun, dass sie ihren Verstand gebrauchen. Paulus schrieb in Galater 6, Vers 1: Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Die Menschen sehen nicht die Notwendigkeit, geistlich zu sein. Ein fleischlicher Mensch will Gott nicht über alles befragen und wird sein Recht verteidigen, seinen eigenen Verstand zu gebrauchen. In dieser Situation solltest du Sanftmut gebrauchen, da du sonst versucht sein könntest, selbst auf Ausreden und starke Argumente zu hören. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 5 und 6: Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Du kannst nur geistlich gesinnt sein, wenn du Gott völlig vertraust. Wir lesen in Sprüche 3, Verse 5 und 6: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Wir leben im Glauben an das, was Gott entscheidet. Gott zu vertrauen, ist der Glaube an Gottes Liebe zu uns. Wenn du Gott vertraust, wirst du dich nicht auf deinen eigenen Verstand stützen, denn das ist das Gegenteil von Gottvertrauen. Dann wirst du ihn in allen deinen Wegen anerkennen und nicht mehr deine eigenen Werke tun, sondern die seinen. Wir lesen in Sprüche 3, Vers 7: Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Durch Gnade können wir nun Gott fragen, was wir tun sollen, und bekommen eine Antwort. Wenn du in deinen eigenen Augen weise bist, dann fragst du Gott nicht und landest stattdessen auf einem Weg, der dir richtig scheint. Tote Werke beinhalten schlechte Werke, aber auch gute Werke, die Gott dir nicht aufgetragen hat zu tun. Aber fleischliche Leiter verlassen sich stattdessen auf ihren eigenen Verstand, um zu bestimmen, was richtig und falsch ist. Paulus redete die Dinge Gottes und schrieb in 1. Korinther 2, Vers 10 und 11. Ich lese aus 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Du brauchst die Lehre Christi, während du ihm nachfolgst. Gedanken werden dir in den Sinn kommen, ohne dass du deinen Verstand befragst. Jesus sagte zu seinen eigenen Jüngern in Johannes 14, Vers 26: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Gemeinde hat den Lehrer aller Lehrer abgelehnt und benutzt das gleiche Lernsystem wie die Welt, um die Bibel zu studieren. Sie werden sich dem Gericht stellen müssen. Du solltest stattdessen erwarten, dass der Heilige Geist Gedanken in deinen Verstand bringt. Wir lernen uns nicht selbst durch unseren eigenen Verstand. Paulus schrieb zu Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 13: Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Das Lesen der Heiligen Schrift war in der frühen Gemeinde genauso lebensnotwendig wie heute. Hast du die ganze Bibel wenigstens einmal gelesen? Du solltest das ganze Alte und Neue Testament lesen. Wenn du Christus nachfolgst, sollten dir vor allem die Lehren Jesu wieder in den Sinn kommen, wenn du sie brauchst. Halte deinen Geist still, glaube und bleibe in ihm. Paulus schrieb in 1. Korinther 2, Vers 12 und 13: Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern ein Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Wenn der Heilige Geist dir eine Schriftstelle in den Sinn bringt, dann ist das geistlich. Dann vergleiche dies mit anderen Dingen, die er zuvor gesagt hat. Du solltest alle Schriftstellen und Botschaften, von denen er wollte, dass du sie aufschreibst, in einem Notizbuch festhalten. Wenn etwas geistlich ist, wird der Heilige Geist Zeugnis geben. Besonders wenn diese Wahrheit von einer gottesfürchtigen Person kommt, die lehrt. Nur der Heilige Geist kann das Wort Gottes in rechter Weise teilen. Der Psalmist sagt im Psalm 139, Vers 17: Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Fleischliche Christen, die Gottes geschriebenes Wort verstehen wollen, landen oft in der Bibelschule und versuchen, die Dinge Gottes mit ihrem Verstand zu verstehen. Es ist fast eine Verhöhnung Gottes, zu denken, dass der Mensch Gottes Wege so leicht mit dem natürlichen Verstand verstehen kann oder dass die Dunkelheit das Licht begreifen kann. Samuel Chadwick schrieb Folgendes: Der Mensch, der denkt, er könne das Wort Gottes durch bloßes intellektuelles Studium erkennen, ist stark getäuscht. Geistliche Wahrheit wird geistlich unterschieden. Samuel Chadwick war der Hauptdozent am Cliff College nahe Chesterfield in England, der Leonard Ravenhill beeinflusste. Wenn du versuchst, Gott durch das Lesen und Studieren deiner Bibel mit deinem Verstand kennenzulernen, verschwendest du deine Zeit. Paulus schrieb in 1. Korinther 2, Vers 14: Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Du kannst Gott nicht kennenlernen, ohne zuerst ein Jünger zu werden und Christus nachzufolgen. Jesus ist die Wahrheit. Wenn du dich nicht völlig verleugnest und täglich dein Kreuz auf dich nimmst, wirst du fleischlich bleiben. Die Menschen, die Gott in der Vergangenheit gebraucht hat, mussten alle für Christus leiden. Der einzige Weg, wie du Gott kennenlernen kannst, ist, indem du dich selbst auf den schmalen Weg begibst oder jemanden nachfolgst, der Christus nachfolgt. In der überarbeiteten Ausgabe von Meine Schafe hören meine Stimme, in Kapitel 1, auf den Seiten 1 und 2, schreibt Joseph Hedgecock: Von Menschen, die ihn zu einem gewissen Grad gekannt haben, wurden tausende von Büchern über Gott geschrieben. Du kannst die Bücher derer studieren, die als große Männer und Frauen Gottes anerkannt waren. Du kannst herausfiltern, was sie während ihres Dienstes über Gott gelernt haben. Viele dieser treuen Diener lebten 50 oder 60 Jahre mit Gott. Und du kannst gewisse Einblicke, wie Gott ist, bekommen, indem du ihr Leben studierst. Viele Gläubige sind so vorgegangen, bei dem Versuch, mehr über Gott zu erfahren. Viele studierten genauso die Schriften von Paulus, Petrus oder anderer, deren Einsichten im Wort Gottes enthalten sind. Auf diese Weise kann man mehr Wissen über Gott und wie er wirkt erwerben. Jedoch ist dadurch in der Theologie ein Problem entstanden. Die Gemeinde hat sich eher darauf konzentriert, über Gott zu studieren, als Gott selbst zu erforschen. Wir haben das Studium über Gott mit Theologie betitelt und lehren so auf der ganzen Welt in Seminaren und Bibelschulen. Gläubige studieren die Bibel und auch andere Bücher, die von Männern und Frauen Gottes geschrieben worden sind, um festzustellen, was dort über Gott gesagt wird. Aber wir haben das Wichtigste ausgelassen, nämlich unser persönliches, individuelles Studium Gottes. Reine Theologie ist nicht das Studium über Gott, sie ist die Erforschung Gottes selbst. Was ist Gottes Absicht für uns? Dass wir ihn kennenlernen, durch eine persönliche Beziehung mit ihm. Du kannst Gott nicht mit einem Mikroskop oder einem Teleskop erforschen. Er ist überall. Der einzige Weg, Gott zu erforschen, ist zu sehen, was er mit deinem Leben macht, wenn du ein lebendiges Opfer wirst. Die Bibelschule ist für bequeme Christen, die denken, sie könnten die Dinge Gottes mit dem natürlichen Verstand begreifen. In dem Moment, in dem du anfängst, deinen eigenen Verstand zu gebrauchen und versuchst, die Dinge Gottes zu verstehen, wie wirst du dann gerettet werden oder dem Bösen entkommen? Du wirst stattdessen in einem vergoldeten Gefängnis enden, wie jene jüdischen Führer, die Christus gekreuzigt haben. Für weitere Informationen darüber, wie der Teufel dich leicht täuschen kann, indem er deinen Verstand gebraucht, lies bitte das Buch Das vergoldete Gefängnis in der überarbeitenden Verfassung von Joseph Hedgecock. Hast du verstanden, dass es deine erste Pflicht ist, Christus zu gehorchen oder verloren zu gehen? Paulus schrieb in Epheser 2, Verse 1 bis 3. Epheser 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wenn du dem Heiligen Geist weiterhin nicht gehorchst, wie willst du dann gerettet werden? Heute hört man nichts, das über die Herrschaft Christi gepredigt wird. Paulus schrieb in 2. Korinther 4, Vers 5, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Viele bieten die Errettung nur als ein Gebet an, aber du kannst Jesus nicht einfach nur zu deinem Retter machen. Das ist so, als würdest du etwas wählen, das nicht auf der Speisekarte steht. Der Evangelist Charles Grandison Finney, er lebte von 1792 bis 1875, war ein amerikanischer, presbyterianischer, geistlicher und Wegbereiter in der zweiten großen Erweckung in den Vereinigten Staaten. Der große amerikanische Evangelist Charles Finney führte viele zu Christus. Er beschrieb seine Nachversammlung wie folgt. Es wurde ihnen wiederholt nahegelegt, dazu ihre Zustimmung zu geben, und es wurde ihnen erklärt, dass die einzige Schwierigkeit darin bestand, ihre eigene ehrliche und ernsthafte Zustimmung zu den Bedingungen zu geben, zu denen Christus sie retten würde, und zu den niedrigsten Bedingungen, zu denen sie möglicherweise gerettet werden könnten. Man bemühte sich, den Sünder dazu zu bringen, Christus anzunehmen, seinen ganzen Willen, sein Sühnopfer, sein offizielles Werk und seine offiziellen Beziehungen. Und aller Sünde, aller Ausrede, allem Unglauben, aller Herzenshärte und allem Bösen im Herzen und im Leben zu entsagen. Hier und jetzt und für immer. Wenn du die Lehren Christi verstehen willst, dann solltest du Matthäus Kapitel 5, 6 und 7 lesen. Paulus schrieb in Hebräer 5, Vers 12: Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Du musst zuerst Milch verwenden und sie geistlich verarbeiten. Milch ist Korrektur und grundlegende Wahrheit im Wort, die der Heilige Geist auf dein tägliches Leben anwenden kann. Wenn du nicht gelernt hast, die Dinge geistlich zu verarbeiten, Wird Gott dir keine feste Speise geben? Hör auf, deinen Verstand zu gebrauchen und lerne zuerst zu gehorchen. Johannes schrieb in Johannes 1:1-3: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Von Anfang an ist alles durch das Wort gekommen, und nichts hat ohne das Wort existiert. Sogar der Plan der Erlösung kam durch das Wort. Jesus ist das Wort. Auch wir sind nicht ohne das Wort auf diesen Planeten gekommen. Wir sollten auch jetzt nicht ohne das Wort wirken. Wir lesen in Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Tote Werke sind alles, was von dir kommt. Das Leben kommt von Gott allein, durch unseren Herrn Jesus Christus. Alles im Reich Gottes kommt durch das Wort. Du musst beauftragt sein, bevor du etwas tust, denn nur Gott bringt Leben. Wir lesen in Jesaja 55, Vers 3: Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Du bist eine tote Seele, die von Gott abgeschnitten ist. Aber deine Seele wird lebendig, wenn du hörst und gehorchst. Jesus ist bereit, der Herr deines Lebens zu sein. Du hast die Ehre und den Segen, der daraus entsteht, dass du ihm gehorchst und dich von ihm gebrauchen lässt, aber du kannst nicht die Ehre haben, denn er ist das Wort und alles Gute kommt von ihm. Wir lesen in Jesaja 42, Vers 8. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Gott will nicht, dass du tote Werke tust, denn das wird auch einen Fluch auf dein Leben bringen. Er will stattdessen die Arbeit durch dich tun, damit das Säen und Ernten durch dich rein ist. Paulus schreibt in Galater 6, Vers 7: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn Gott verspottet werden könnte, wäre er nicht mehr der Richter. Er hat entschieden, dass jeder ernten wird, was er gesät hat, auch der Teufel. Paulus fährt fort in Galater 6, Vers 8: Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, er wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wenn du nicht magst, was du erntest, dann ändere dein Säen. Wenn du wiedergeboren bist, dann hast du zumindest die Möglichkeit, auf den Geist zu säen. Aber wenn du seine Stimme nicht hörst oder dich nicht vom Geist leiten lässt, wie kannst du dann auf den Geist säen? Wenn du wiedergeboren bist, dann fange an, Gott um Gebote und Anweisungen zu bitten. Jesus sagte in Matthäus 25, Vers 26: Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Der böse und faule Knecht tat nichts. Gott hat uns hierher geschickt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Wenn du ihn tun lässt, was er durch dich tun will, dann wirst du ernten, was er durch dich gesät hat. Das ist eine gute Nachricht. Du wirst gesegnet und du hast auch die Frucht des Geistes. Wenn du dich aber diesem Prozess widersetzt, wird Jesus trotzdem ernten, wo er nicht gesät hat, weil er der Herr ist. Du musst davon umkehren, deine toten Werke zu tun, bevor es zu spät ist. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 16: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Die Zeit läuft ab. Keiner wird Disteln sammeln. Disteln sind das Ergebnis von toten Werken. Also prüfe dich jetzt. Das Wort Säen bei Strongs ist Nummer 4687 und es wird verstärkt durch ein anderes Wort, durch die Idee des Ausbreitens, Ausstreuen. Das heißt Säen. Es bedeutet aber auch Empfangen. Säen ist eine Handlung, die man nicht tun kann, ohne zu ernten. Gott schuf den Menschen als Autorität, um zu säen und die gesamte Schöpfung zu segnen, indem er etwas Göttliches und Vollkommenes weitergibt. Gott schuf den Menschen, um zu herrschen und ihn zu repräsentieren. Du wirst in diesem Prozess gesegnet und genießt mehr von Gott, weil du ein Kanal für seine Güte bist. Du erntest, was gesät wurde, auch wenn seine Güte nicht in dir entstanden ist, sondern von Gott kam. Gott ist Liebe und er ist nicht selbstsüchtig, aber er bekommt die Ehre und das geht zurück zu ihm. Es ist ein Vorrecht, seine Güte durch uns fließen zu lassen. Gottgemäßes Säen kann nur im Geist geschehen, indem man aus einer Liebesbeziehung heraus seinen Anweisungen folgt und ihnen im Glauben gehorcht. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das Reich Gottes ist jetzt hier, aber Gott zwingt niemanden zu gehorchen. Er wird 1000 Jahre lang mit einem eisernen Stab regieren, damit jeder sehen kann, wie sein Wort auf der Erde hätte angewendet werden sollen. Die Erde wird verwandelt werden und jeder wird erstaunt sein, wenn er die Wirksamkeit des geschriebenen Wortes sieht und wie es hätte angewendet werden sollen. Wissenschaftler werden gedemütigt werden und jeder, der glaubte, dass es keinen Gott gibt, wird als absoluter Narr angesehen werden, selbst wenn er einen Doktortitel hat. Der Psalmist sagte in Psalm 14, Vers 1, dem Vorsänger von David, der narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun, da ist keiner, der Gutes tut. Gott wird nicht jeden während der tausendjährigen Herrschaft gebrauchen. Er wird nur diejenigen gebrauchen, die ihm sofort gehorchen, weil sie sanftmütig sind. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 5, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Die Bewohner der Erde werden sehen, wie sich die Erde in kurzer Zeit in ein Paradies verwandelt, basierend auf den Anweisungen von Jesus, der in Jerusalem regiert, und die Erde wird heilen. Diese Heilung kann einige Zeit dauern, aber es wird nicht 1000 Jahre lang dauern. Petrus schreibt in 2. Petrus 3, Vers 8 und 9, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Der Apostel Petrus schreibt seinen letzten Brief, bevor er der Überlieferung nach kopfüber gekreuzigt wird, und er sagt in Vers 8, dass du bezüglich einer Sache nicht unwissend sein sollst. Du magst gedacht haben, dass dies etwas sein würde, wie der Lohn der Sünde ist, der Tod oder die Herrschaft Christi, aber er erwähnt, wie Gott die Zeit sieht. Er spricht zu den Auserwählten und sagt ihnen, dass Gott die Zeit kontrolliert. In dem Moment, in dem du Buße tust und durch den Geist säst, beschleunigt er alles, sodass du von der Saat des Geistes profitierst und erntest. Wenn du aber sündigst, verlangsamt er alles, damit du die Folgen der Sünde nicht erntest und gibt dir Zeit zur Buße. Sünde ist alles, was Gottes vollkommenen Willen für dein Leben in Gedanken, Absicht oder Handlungen widerspricht. Wenn du sündigst, kann es sogar so aussehen, als würde Gott 1000 Jahre mit dir brauchen. Nichtsdestotrotz verlangsamst du dich selbst, weil du keine Buße von den toten Werken getan hast. Wir können aus der Tatsache lernen, dass die Juden 40 Jahre in der Wüste verbrachten, obwohl sie die gleiche Reise in 40 Tagen hätten machen können. Paulus schrieb in 1. Korinther 10, Vers 11, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Das Ende der Welt ist nun schon seit etwa 2000 Jahren im Kommen. Es sieht so aus, als ob unsere Zeit um ist. Die Menschheit hatte etwa 6000 Jahre Zeit, alles zu tun, was sie hätte tun sollen und hat versagt. Die Erde ist immer noch ein Chaos. Nun wird Christus in der tausendjährigen Herrschaft in 1000 Jahren zeigen, wie es hätte gemacht werden sollen. Er wird auch nicht die ganze Zeit brauchen. Eine Gesamtzeit von 7000 Jahren scheint Gottes Plan zu sein. Die Schöpfung in 6 Tagen scheint in 6000 Jahren für den Menschen in 2. Petrus 3, Vers 8 zu entsprechen. Ein Bericht erklärt, dass es 2000 Jahre von Adam bis Abraham und 2000 Jahre von Abraham bis Jesus sind. Die letzten 2000 Jahre sind für die Gemeinde, also insgesamt 6000 Jahre. Dann wird es 1000 Jahre für die Herrschaft Jesu geben, und dies wird auch eine Zeit sein, in der die Schöpfung ruhen kann. Paulus schrieb in Philipper 2, Vers 13: Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Charles Finney wusste, was Gott in Bezug auf die Buße wollte, als Anwalt in seinem eigenen Sinn. Dennoch quälte er sich oft im Gebet über diese Erweckungen, denn Gottes Wege sind nicht die Wege der Menschen. Er suchte Gott, um sicherzugehen, dass er Gott nicht half oder Gottes Pläne durchkreuzte, sondern einfach nur diente. Es ist überliefert, dass Charles oft einfach seinen Finger in die Seiten der Bibel steckte und an der Stelle zu predigen begann, an der sein Finger landete. Normalerweise predigte er 2 bis 3 Stunden lang und es floss. Oft versuchte er, auf Papier festzuhalten, was Gott durch ihn nach einer großartigen Botschaft sagte, aber Gott ließ ihn nicht. Paulus schrieb in Römer 3, Vers 4: Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Ein methodistischer Laienprediger, den ich vor vielen Jahren kennengelernt habe, sagte einmal zu mir eine Sache, die ich euch in Erinnerung rufen möchte. Lass los und lass Gott machen. Der Psalmist sagt im Psalm 51, Vers 8: Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Gott lässt uns bestimmte Stufen nicht überschreiten, wenn wir nicht vorher bestimmte Dinge gelernt haben. Unser Motiv muss zum Beispiel Liebe sein. Für weitere Informationen über das richtige Motiv, lies bitte das Buch Wie Liebe wächst von Joseph Hedgecock. Die Kinder Israels zogen nicht in das gelobte Land ein und selbst Mose verpasste es, dort einzutreten. Und erinnere dich daran, dass Mose auch die demütigste Person auf der Erde zu dieser Zeit war. Also denke ich, wir sollten nicht hochmütig sein. Paulus schrieb in Römer 11, Vers 20: Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann lernst du immer das, was du zur richtigen Zeit lernen musst. Joseph Hedgecock hat mich immer darauf hingewiesen, Acht zu geben, dass das Wort mich zuerst verändert. Ich ging durch einige harte Lektionen mit Joseph und er sagte einige Dinge unverblümt zu mir. Das war besonders dann der Fall, wenn ich meinen Verstand gebrauchte und versuchte, die Dinge Gottes zu verstehen und korrigiert werden musste. Die Korrektur war manchmal schmerzhaft, aber ich habe mich dafür entschieden, anstatt ein Verstoßener zu werden. Paulus schrieb in 1. Korinther 9, Vers 27: Sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Gott wird die Arbeit, die du tust, bremsen, wenn du nicht gelernt hast, was du jetzt lernen musst. Suche gewissenhaft nach Gott und erwirke mit Furcht und Zittern deine Rettung. Lerne nichts mit deinem Verstand, denn sonst drehst du dich am Ende nur im Kreis wie die Kinder Israels. Die Zeit kann langsam vergehen, wenn du nicht die Lektionen lernst, die du lernen musst. Und wenn du Spaß hast, vergeht sie schnell. So sollte es auch sein. Wir lesen in 1. Mose 1, Verse 27 und 28. Ich lese aus 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott segnete Adam und Eva, aber das war vor dem Sündenfall, als es eine Verbindung zwischen Gott und Menschen gab. Doch der Plan, sich zu vermehren und sich die Erde untertan zu machen, musste wegen der Sünde verschoben werden. Es ist interessant, dass Adam und Eva Kain und Abel hatten und eine Weile warteten, bevor sie ein weiteres Kind bekamen. Die Zeit wurde zu unserem Nutzen geschaffen, damit wir zur Buße und Veränderung kommen können, bevor es zu spät ist. Der Mensch lebte nach der Schöpfung viel länger und hatte Zeit, Gottes ursprünglichen Plan zu folgen. Der Plan war, dass die ganze Erde durch sein Wort mit Hilfe der Menschen regiert werden sollte, nicht dass die Menschen regieren sollten. Ein Mensch hat die richtige Lektion gelernt. Paulus schrieb in Hebräer 11, Vers 5, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Du kannst Gott auch wohlgefallen, indem du die Werke tust, die er für dich geplant hat, um sie jetzt zu tun. Was Gott bei der Schöpfung in 6 Tagen tat, gab dem Menschen einen Vorsprung. Gott gab Adam den Garten Eden, um ihn als Beispiel für das zu wahren, was er auf der ganzen Erde vervielfältigt haben wollte. Fast 6000 Jahre später, unter der Führung des Menschen, ist die Erde nicht wie der Garten Eden. Die Erde wird mit der Offenbarung der Söhne Gottes und durch Christus in den letzten 1000 Jahren wiederhergestellt werden. Aber das kann auch in dir durch den Geist beginnen. Paulus schrieb in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Zeit gibt jedem die Möglichkeit, sich zu ändern und das richtige Fundament zu bekommen, bevor es zu spät ist. Wenn du einmal die Veränderung durch Umkehr von toten Werken vollzogen hast, kannst du im Reich Gottes aus Gnade durch Glauben leben. Die Zeit kann schnell vergehen, wenn du ihn zum Herrn machst. Was vielleicht ein Leben lang dauert, kann schnell geschehen, wenn er der Herr ist. Auf der anderen Seite kann Gott alles verlangsamen, sodass du anfängst zu erkennen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Paulus schrieb in Hebräer 5, 13, wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Milch ist für die Buße von toten Werken zu verwenden. Milch ist da zur Überführung. Joseph Hedgecock erinnerte mich immer daran, mich zuerst durch das Wort Gottes verändern zu lassen, geistliche Milch zu benutzen, um Lehren zu vervollständigen, ist wie ein Baby, das auf dem Boden spielt. Du hast all deine Spielsachen und du versuchst, all diese Lehren zusammenzufügen, aber du weißt nicht wie. Du versuchst, alles zum Laufen zu bringen, aber du bist ungeschickt, weil du fleischlich bist. Auch hast du noch nicht Buße davon getan, tote Werke zu tun. Und deshalb bist du noch ein Baby. Du wirst auch ein Baby bleiben, wenn du nicht lernst, wie man geistliche Dinge mit geistlichen Dingen vergleicht. Deshalb empfehlen wir dir, ein Notizbuch zu benutzen, um alles festzuhalten, was dir Überführung bringt. Paulus schrieb in 1. Korinther 3, Vers 1, und ich lese die Verse 1 bis 3. 1. Korinther 3, Vers 1. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Weltliche Gläubige tun Dinge für sich selbst. Manche glauben, Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Das führt zu Neid und Zwietracht. Das war es, was in Korinth geschah, und der Fokus lag auf materiellem Gewinn. Heute ist die Gemeinde sehr ähnlich. Vielleicht glaubst du nicht, dass du einen himmlischen Vater hast, der dich liebt und der da ist, um für dich zu sorgen. Gott ist Liebe. Was bedeutet, dass Gott alles aus Liebe tut? Sein Motiv ist rein. Er ist nicht selbstsüchtig. Wenn du das glaubst, wirst du ihn zum Herrn deines Lebens machen. Wenn du glaubst, dass Gott dich liebt, dann kehre nicht zu dem zurück, wie du vorher warst, indem du danach gestrebt hast, alles zu bekommen, was du im Fleisch haben willst. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott kennt das Ende von Anfang an. Er weiß, ob etwas überhaupt versucht werden sollte oder nicht. Paulus schrieb in Römer 8, 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott wird uns alle Dinge geben, auch die Dinge für die Reifen, wenn wir bereit sind. Geh am Anfang langsam vor, folge Gottes Führung. Und du wirst tote Werke vermeiden. Sieh die Überführung als einen Segen an. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Bringe keine Entschuldigung für das Sündigen aufgrund der Zeit. Damit du ein totes Werk tun kannst, musst du deinen Verstand gebrauchen und Herr über dein eigenes Leben sein. Schlechte Früchte werden immer wieder auftauchen, wenn du dich auf deinen eigenen Verstand verlässt. Die Herrschaft von Jesus Christus ist die einzige Lösung für Sünde. Auch wenn du zu Gott kommst, musst du glauben, dass er Licht ist. Johannes schrieb in 1. Johannes 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Das bedeutet, dass Gott nicht versucht werden kann. Jakobus schrieb in Jakobus 1, 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Einige von euch wollen aufwachsen und sind nicht bereit für starke Botschaften. Ihr müsst zuerst dem gehorchen, was Gott in der Milch seines Wortes sagt. Jakobus schrieb in Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn Gott uns anweist, dass wir etwas tun sollen, dann basiert das auf dem, was er bereitgestellt hat, nicht auf unseren begrenzten Ressourcen. Wenn wir nichts haben, kann Gott uns mehr gebrauchen, weil wir ihm nicht helfen können und dann den Plan durcheinander bringen. Das Baby zum Beispiel könnte versuchen, seinem Papa beim Heben eines schweren Koffers zu helfen, obwohl es das nicht kann. Paulus schrieb in 1. Korinther 1, Vers 27, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Die Mächtigen zu Schanden machen, ist Teil deiner Berufung. Aber lass los und lass Gott alles durch dich tun. Paulus fährt fort in Hebräer 5, Vers 14. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. In Hebräer 5, 14 verwendet Paulus ein anderes Wort, das mit gut übersetzt wird. In Strong's ist es die Nummer 2570. Es ist von unbestimmter Herkunft, bedeutet aber schön, aber vor allem gut, buchstäblich oder moralisch, das heißt wertvoll oder tugendhaft, für die Ansicht oder den Gebrauch. Das beinhaltet, gut zu sein, ehrlich, geziemend, etwas Wertvolles. Dieses Wort gut, das wertvoll bedeutet, wird in Matthäus 3, Vers 10, Kapitel 5, 16, Kapitel 7, Vers 18 bis 19, Kapitel 12, 33, Kapitel 13, Vers 8 und Verse 23 bis 24 und 27. Kapitel 13, Verse 37 bis 38. Kapitel 13, Vers 45 und 48 verwendet. Folglich bedeutet dieses Wort gut, gesund, heilsam, wertvoll, tauglich für den Gebrauch des Herrn. Gut bedeutet in diesem Zusammenhang, das zu tun, was Gott gefällt. Das Wort Böse in Hebräer 5, Vers 14 ist Nummer 2556 und ist offensichtlich ein Grundwort, das bedeutet wertlos. Das bedeutet auch verdorben, schädlich, übel, böse, schlecht. Du musst alles im Geist tun, auch wenn du dich selbst untersuchst, sagt Paulus. In 2. Korinther 13, Vers 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Das Wort Verworfene in Strongs ist die Nummer 96 und kommt von einem anderen Wort. Das bedeutet nicht anerkannt, abgelehnt, folglich wertlos, verstoßen, abgelehnt, verworfen. Du kannst dich auch selbst prüfen, indem du auf deine Frucht schaust. Jesus sprach darüber in Johannes 15, Verse 5 bis 8. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Du wirst die Frucht des Geistes nicht hervorbringen, wenn du nicht im Weinstock bleibst. Ohne ihn als Quelle und den Heiligen Geist, der dich leitet, sind deine Werke unwirksam und wertlos. Paulus hatte eine persönliche Beziehung zu Christus und war entschlossen, Christus zu gehorchen. Koste es, was es wolle. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wenn Jesus wiederkommt, wird die Erde wiederhergestellt sein. In kurzer Zeit wird die Erde mit Hilfe einiger weniger Heiliger, die seinen Anweisungen gehorchen, wieder ein Paradies sein. Jesus wird aufzeigen, was jetzt in kurzer Zeit auf der Erde hätte passieren können. Ihr müsst jedoch jetzt in sein Königreich eintreten. Jesus sagte in Matthäus 18, Vers 3 und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Du wirst einen garantierten Job für die Ewigkeit haben, wenn er der ausübende Herr deines Lebens ist. Überwinde die Sünde und den Teufel, und du wirst befördert. Jesus sagt in Offenbarung, Kapitel 2, Verse 26 bis 28. Offenbarung, Kapitel 2, Vers 26, spricht Jesus. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Der Morgenstern ist ein Engel. Wir lesen in Hiob, Kapitel 38, Vers 7, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Wenn du also morgens aufstehst, wird ein Engel da sein, um die Arbeit zu unterstützen, die jeden Morgen für 1000 Jahre getan werden muss. Du bekommst jeden Morgen deinen eigenen Engel, der dir im 1000-jährigen Reich beisteht, weil du gelernt hast zu dienen. Du wirst diesen Engel nicht bekommen, wenn du nicht gelernt hast, jeden Morgen früh aufzustehen und Gott zu suchen. Es ist möglich, Teil der größten Regierung zu sein, die kein Ende hat. Dein System der Kommunikation wird besser sein als E-Mail. Du wirst keinen Schreibtischjob haben, bei dem du einen Computer brauchst. Stattdessen wirst du einen Engel haben. Und wenn du eine Nachricht senden musst, wird sie per Engelsmail verschickt. Und ich glaube nicht, dass jemand die Anweisung des Engels ignorieren wird. Jesus fährt fort in Offenbarung 2, Vers 29. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dies ist eine Botschaft für die Gemeinden. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 44. Darum seid ihr auch bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Gott ist auf deiner Seite. Und er versucht dir ein Erbe zu geben. Paulus schrieb in Epheser 2, Vers 10, dass wir aus Gnade durch Glauben sein Werk sind, wenn wir in Christus bleiben. Wenn du Buße davon getan hast, tote Werke zu tun, kannst du sofort damit anfangen, gute und wohlgefällige Werke zu tun. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 2, Verse 10 und 11. Ich lese aus Hebräer Kapitel 2, Vers 10. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. In Christus wirst du auch selbst in einem Prozess der Korrektur und Züchtigung sein. Er schämt sich nicht, dich Bruder oder Schwester zu nennen, wenn du dich ihm unterordnest und dich veränderst. Durch den Heiligungsprozess wachsen wir geistlich. Du lernst gehorsam als Sohn Gottes, während du vom Geist geführt wirst. Wenn du ihm untergeordnet bleibst, wirst du Gott die Ehre geben. Überführung ist ein Segen. Wenn du Überführung verarbeitest, trifft die Entscheidung, nicht mehr auf deinen Verstand zu hören, weil du dadurch am Ende dich selbst richtest und dem Gesetz dienst, anstatt Christus. Paulus hat es selbst geschrieben in Römer 7, Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes. Mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Glaubst du, dass Überführung ein Segen ist? Wir leben durch den Glauben. Wenn du also die Überführung nicht als Segen empfängst, glaubst du eine Lüge. Bitte achte auf deine Einstellung zur Überführung, damit du nicht wieder zu dem Gebrauch deines Verstandes zurückgehst. Dein fleischlicher Verstand kann ohne den Heiligen Geist leicht zu einigen schnellen Schlussfolgerungen und Urteilen kommen. Aber das wird immer falsch sein. Lass Gott dich jetzt mit seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit richten, damit du nicht verurteilt wirst, wenn er erscheint. Er möchte, dass du zur Buße kommst. Wenn du nicht Buße tust von dem, was er dir jetzt zeigt und frei wirst, dann wirst du Gott über dasselbe Thema sprechen hören, wenn es zu spät ist, etwas zu ändern. Der Heilige Geist wurde uns als Geschenk von Gott und als Geschenk des ewigen Lebens gegeben, um uns bei der Buße zu helfen. Wenn du Antworten bekommst und Buße von dem tust, was er dir zeigt, dann erwirkst du deine Errettung aus Gnade durch Glauben. Bedenke, dass du sein Werk bist und lass ihn das Werk in dir vollenden. Paulus schrieb in Philipper 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Wir werden aus Gnade durch Glauben gerettet, nicht durch unsere eigenen Bemühungen. Also ist es am besten, ein Notizbuch zu benutzen, um die Überführung festzuhalten. Dann suche dir eine Zeit, um in den Geist zu kommen und alles mit ihm zu verarbeiten. Wenn du unter Verdammnis gerätst, dann bist du im Fleisch. Wenn du dein Notizbuch benutzt, halte inne und tue Buße. Selbst wenn du eine Liste von Sünden nur für ein paar Minuten im Geist verarbeiten kannst, ist das besser, als im Fleisch weiterzumachen. Das Fleisch kann Gott nicht gefallen. Wenn du nicht auf den Geist säst, dann wirst du auf das Fleisch säen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und nachfolgen möchtest, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen Neuanfang machen willst, die Entscheidung triffst, auf dem schmalen Pfad zu beginnen, täglich auf den Geist zu sehen und regelmäßig Buß zu erleben, dann kann ich dir das Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Grundlagen für geistliche Reife von Joseph Hedgecock empfehlen. Lass nicht zu, dass der Teufel dich von der Wahrheit abbringt, die jetzt durch den Geist verfügbar ist. Wenn du weißt, dass du der Wahrheit widerstanden hast und wissen willst, warum, dann kann ich dir das Buch Das vergoldete Gefängnis, die überarbeitete Ausgabe von Joseph Hedgecock, empfehlen. Heute hast du eine Botschaft über die Umkehr von toten Werken gehört. Du hast eine Gelegenheit, dich mit Gott zu verbinden, von ihm zu hören und durch seinen Geist geleitet zu werden. Er wird das Werk durch dich tun. Du musst dich nicht abmühen oder arbeiten. Er wird alles bereitstellen, was du geistlich brauchst, um so zu leben und wirken, wie er es von dir möchte. Deine Verantwortung ist es, diese Dinge, die es aufhalten, dieses Werk in dir zu tun, loszuwerden, und er wird dir sogar in diesem Prozess helfen. Lass Gott dieses Werk in dir tun. Wie ich gesagt habe, Gott kann ein schnelles Werk in dir tun. Je mehr du dich unterordnest und du loslässt, desto schneller kann er das Werk tun. Je mehr du widerstehst, desto mehr wird der Prozess verlangsamt. Und wir haben nicht mehr viel Zeit übrig. Jesus kommt schon bald. Lass mich jetzt mit dir beten und dich dem Herrn Jesus Christus anbefehlen. Himmlischer Vater, jeder, der dieser Botschaft zugehört hat, Vater, du hast ihn berufen, ein heiliges Leben zu führen, durch deinen Geist zu leben, auf ihn zu hören, sich an ihm festzuhalten und an ihm anzulehnen und auf ihn zu verlassen. Vater, du hast alles bereitgestellt, das sie brauchen, um deine Stimme zu hören. Und Vater, ich bitte, dass sie dich zum Herrn machen, sich dir völlig unterordnen und erkennen, dass du Gott ihnen zeigst, wie sie weiter beständig vom Geist geführt werden können. Und du sprichst die ganze Zeit über. Vater, ich bete, dass du sie in dieser Zeit ermutigst, sie treu sein mögen, deinem Geist zu gehorchen. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Gott segne dich. Ich hoffe, du hast die Botschaft heute wirklich genossen. Als Diener sind wir dazu da, denen zu helfen, die ein Herz für Gott haben. Wenn du Kontakt mit uns aufnehmen willst, folgen die Details. Es gibt außerdem auch eine Zusammenfassung der Schriftstellen, die in dieser Botschaft angesprochen wurden. Gott segne dich.